Downtown Boston, 1944. Der Himmel hängt tief über Boston. Nebel kriecht in die Avenuen der Stadt, verschluckt die Kronen der Bäume, die Statuen, die Lampen, die über den Straßen hängen. Er senkt sich auf den Asphalt und das Pflaster der Straßen, dringt in die Keller, durch die Kanalgitter, in die Tunnel der Subway. Die Luft wird immer feuchter. Die Hochhäuser verschwinden in der undurchdringlichen Nässe, Stockwerk um Stockwerk. Wände, Fenster und Dächer lösen sich in der grauen Masse auf. Auf den Bürgersteigen beugen sich die Passanten vor, wenn sie durch die nassen Nebelschwaden gehen. Sie wischen sich mit Taschentüchern die Tropfen vom Gesicht und drücken sich an den Geschäftsfassaden entlang, tasten sich behutsam voran. Keine Kopfbedeckung, keine Kleidung kann die Nässe abhalten. Die Brillengläser sind beschlagen. Der Nebel saugt die Geräusche auf und verursacht eine eigenartige Stille. Das rhythmische Klacken lederner Schuhsohlen, zufallende Fenster, die Gespräche der Menschen, das Brummen der Automotoren, alles verschwindet in der geblendeten Stadt. Im 21. Stock des Custom House Towers am McKinley Square 3, exakt um 16.01 Uhr, tritt William Siddes aus dem Büro der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Lynch und Co. Sein Mantel, über die Jahre verschlissen, ist noch offen. Der Hut, der seine Form verloren hat, ist fest in die Stirn gezogen, und kaum hat er die Tür des Büros 4 Meter hinter sich gelassen, steckt er einen Finger hinter den Krawattenknoten, um ihn ein wenig zu lockern. An den Fahrstühlen herrscht wie immer dichtes Gedränge. Die Angestellten kommen aus allen Richtungen. Die Männer tragen Trenchcoats, die von einem leger gebundenen Gürtel zusammengehalten werden. Zwischen ihren Lippen klemmen frisch angezündete Zigaretten und sie kneifen die Augen gegen den Rauch zusammen, wie sie es von ihren Kinohelden auf der Leinwand gelernt haben. Die Frauen, meist Sekretärinnen und Stenotypistinnen, tragen Röcke und billige helle Mäntel und duften. Duften aufdringlich nach Persian Lamb von The Raymond, das in diesem Jahr offenbar alle Frauen in Amerika tragen. William verabscheut den Geruch von Persian Lamb, seine schwere, violette Note, die hinter den Augapfel dringt und aufs Hirn drückt. Wenn er einer Frau begegnet, die damit parfümiert ist, hält er den Atem an und geht schnell weiter. Vor den Aufzügen herrscht ein summendes Stimmengewirr. Leichte, fließende, scherzende Worte über den Tag, die Kollegen, die Chefs, den Traum eines Tages ein Auto kaufen zu können. Kurz hintereinander kommen die 3 Aufzüge. Die Türen gehen auf und verschlingen die Büroangestellten mit großem Appetit. Es wird geschubst, ungeduldig gedrängelt. Jeder hofft, in den Fahrstuhl zu kommen, ehe kein Platz mehr ist. Die Türen mit mechanischem Gurgeln geschlossen werden und die Kabinen ihre Last nach unten transportieren. William nimmt wie immer die Treppe. Es wurmt ihn ein bisschen, denn er liebt den Sog, wenn der Fahrstuhl durch den Schacht abwärts gleitet, die Geräusche der Zahnräder und Stahlseile, aber der Gedanke, im Fahrstuhl Kollegen aus seinem Büro zu begegnen, ist ihm ein Graus. Dort müsste er ja mit ihnen sprechen. Das Treppenhaus ist eine Zufluchtsstätte, wo man selten andere Menschen trifft. Da bleibt keiner vor ihm stehen und stellt Fragen. Immer dieselben Fragen, wenn er eine Zeit lang an einer neuen Arbeitsstelle gewesen ist. Das Risiko ist zu groß, dass sie jetzt schon entdecken, wer er ist. Seit 20 Tagen ist er bei Lynch und Co. angestellt. Und jeden Tag hat William die Treppe genommen. 21 Stockwerke, 42 Absätze, 360 Stufen. Er liebt die Eintönigkeit beim Hinabsteigen, das rhythmische, kontrollierte Abwärts von Stufe zu Stufe. Unten angekommen hält er inne, direkt vor der Tür zur Eingangshalle und lockert den Schlips noch einen Millimeter mehr. Er dreht sich um und betrachtet die Stufen, die er eben heruntergekommen ist. Wie oft ist er auf jede einzelne getreten? 20 Tage je 360 Stufen hinauf und 360 Stufen herunter. Das macht exakt 14.400 Stufen. Aber das ist nicht ganz korrekt. Er hat den Tag des Einstellungsgesprächs mit Mr. Kowalski nicht mitberechnet. Auch an dem Tag nahm er die Treppe, Die korrekte Anzahl Stufen muss also 15.120 betragen. 20 Tage am selben Arbeitsplatz ist nicht schlecht. Das sind viele Tage ohne Fragen. Und er fühlt sich wohl bei Lynch und Co. Man lässt ihn in Ruhe. Nur der junge Petersen, der ihm gegenüber sitzt, ist neugierig, aber Petersen ist harmlos. 20 Tage. Mit etwas Glück kann er den Job noch lange behalten. Den letzten hatte er 33 Tage. Sein Büro befand sich in der 6. Etage. Das Gebäude hatte 12 Stufen pro Treppe, also 7.920 Stufen im Laufe von 33 Tagen. Das heißt, er rechnet nach. Das heißt, bis jetzt ist er hier im Custom House Tower 52,38% mehr Stufen hinuntergestiegen als in seiner vorigen Anstellung, obwohl er dort doch 65% mehr Tage geschafft hat. 33 Tage sind schon gut, aber das ist zu wenig. Er muss lernen, seine Jobs länger zu behalten. Wenn er doch bloß mal einen Job in Ruhe ausüben könnte, einen Job, wo sie ihn in Frieden lassen, wo keine Fragen gestellt werden, wo sich keiner über ihn wundert, wo nicht plötzlich eines Morgens das Murmeln in den Fluren anders klingt, wenn er auftaucht, und sie ihn mit wissenden Blicken anstarren, hinter seinem Rücken einander zunicken und flüstern, er ist es wirklich, nicht zu glauben. William öffnet die Tür zu der großen Eingangshalle. Normalerweise bleibt er hier einen Moment lang stehen und betrachtet die dorischen Säulen unter der Kuppel, aber nicht heute. Heute hat er es eilig. Er erreicht die Drehtür im selben Augenblick wie ein anderer Mann, ein Bürovorsteher im frisch gebügelten Anzug. Sie halten beide inne. Der Mann sieht William kurz an, mustert ihn von oben bis unten. Den verschlissenen Tweedanzug, die nicht geputzten Schuhe, den verbeulten Hut. Sie zögern. Wem gebührt das Recht, zuerst zu gehen? Wer hat die Pflicht, dem anderen den Vortritt zu lassen? Welche Regel gilt, wenn zwei Menschen gleichzeitig zum Ausgang kommen? William tritt zur Seite. Nach Ihnen, sagt er. Der Bürovorsteher nickt und tritt in die Drehtür. William geht hinter ihm hinein, schiebt die Drehtür und denkt, wenn nur ein Viertel aller 400.824 männlichen Bürger Bostons ungeachtet des Alters einem anderen im Laufe eines Tages an der Tür den Vortritt ließen, eine Aktion, die, sagen wir, 3 Sekunden dauert, erforderte dies alles in allem 83,51 Stunden tägliche Höflichkeit. Nicht mehr und nicht weniger. Harvard, 1910. Still fallen die Schneeflocken auf die Oxford Street. Es schneit seit gestern Abend. Zunächst in dichten, nächtlichen Wirbeln, dann sanfter. Und nun, im ersten Licht des Tages, schweben die Kristalle geradezu gemächlich vom Himmel. Der Professor und Arzt Boris Sidis steigt aus der Tram auf die weiße Fahrbahn. Es knackt im Schnee. Er geht 2 Schritte, zögernd, um sich zu vergewissern, dass die Schuhsohlen rutschfest sind. Er dreht sich um. »Kommst du, Billy?« William steht noch in der Bahn. Er hält ein Stück Papier in der Hand, das er gründlich untersucht, eine Fahrkarte, die er vom Boden aufgehoben hat. Er dreht sie, studiert den Datumstempel, taxiert den schiefen Schnitt des Fahrkartenautomaten. Der Fahrer betätigt die Glocke. »Billy, komm jetzt und wirf die Fahrkarte weg. Die Bahn fährt los.« Erst jetzt fällt William auf, dass sein Vater ausgestiegen ist. Er stopft die Karte in die Manteltasche und springt in den Schnee. Hinter ihm gehen die Türen zu. Die Straßenbahn gleitet weiter. »Du weißt, was deine Mutter wegen dieser schmutzigen Fahrkarten sagt, mit denen du nach Hause kommst,« sagt Boris. »Ja, ja,« sagt William. Er geht neben seinem Vater und schaut auf seine Schuhe, die tief in den Schnee sinken, im Schnee verschwinden. Er wendet sich um und sieht auf ihre Fußspuren im frisch gefallenen Schnee. Boris große und Williams kleine. Verräterische Abdrücke, die davon zeugen, dass sie hier gegangen sind. Ein Erwachsener, ein Kind, Seite an Seite. »Beeil dich, wir müssen gleich da sein«, drängelt Boris. William bückt sich, füllt die Hände mit Schnee und wirft ihn hoch in die Luft. Er lacht.